Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian. Diese Woche war geprägt von richtig guten Performances. Ethereum hat knapp 30% gemacht. Nvidia auch Killerzahlen vorgelegt. Aber das wird nichts gegen das, was wir heute abliefern werden. Ich habe vorhin mit Gary Gensler von der SEC telefoniert und wir haben offiziell grünes Licht, heute mal so richtig einen rauszuhauen. Und das machen wir auch, und zwar mit folgenden Themen. Nvidia, oh, Überraschung, haben wir es auf den Themenzettel draufgepackt. Kursziel $2,000, interessante Fragestellung. Novo Nordisk, ist die Aktie in Gefahr, hat Sebastian gefragt. Dann haben wir eine Hörerfrage mit dabei, wie immer. Griechenland, interessant für Anleger. Dann habe ich etwas ausgegraben, und zwar davor haben Reiche Angst. Werde ich auf jeden Fall nachher aufklären, was ich da gefunden habe. Lars hat noch eine Warnung für uns im Gepäck. Anleger, bitte aufpassen, bitte anschnallen. Dann, wow, noch eine Überraschung. Ethereum, neue Allzeithochs in Sicht, frage ich. Und dann sprechen wir noch über das Thema Gold. Und Leute, das hier ist eine Ausgabe, die mindestens mal 6 Sterne würdig wäre, wenn man sie verteilen könnte auf den gängigen Podcast-Plattformen. Auf jeden Fall auf YouTube mindestens mal, ich würde jetzt mal sagen, also so 2000 Likes müssen da schon drin sein, Leute. Ich gebe mal diese kleine Challenge hier in den Raum. Jeder, der uns auf YouTube schaut, 2000 Likes, Abo da lassen, das sollte eigentlich drin sein. Und ansonsten, Hörerfragen könnt ihr wie immer einsenden an podcast@by-the-dip.de. Und da wird Sebastian auf jeden Fall alles lesen. Wir können mittlerweile, es ist so viel gekommen, Leute, wir können nicht mehr auf alles antworten, beziehungsweise Sebastian in dem Fall, der da freiwillig die Hand gehoben hat für den Job. Aber jetzt keine weiteren Worte mehr, von meiner Seite zumindest. Ich übergebe an Lars, denn du hast ein sehr, sehr interessantes Kursziel mitgebracht für Nvidia, $2,000. Wann ist es denn soweit?
Ja, demnächst. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil du hast, als du Gary Gensler sagtest und Buy the Dip, da kam mir die spontane Idee eines Buy the Dip ETF. Die Zulassung kriegen wir relativ schnell durch. Das Problem ist
der
nur,
hat, falls da der hat aber nur ideellen geht, Wert. Der hat da nur ideellen Wert, ne?
Ach so,
ja. Hast du ja letztens schon.
Ich dachte, wir peitschen da die Werte durch, die wir hier besprechen.
Alle Werte. Also ich habe ja eine Liste mit unseren Buy-the-Dip-Werten, dass wir das mal wieder rausholen können. Das sind auch einige gut gelaufen, bunter Strauß an Werten.
Ja, das ist wie so ein Gröschtel. Kennt ihr das? Gröschtel. Das ist so einmal die Woche, alles was so gab, einmal noch zusammengepackt am Freitag.
Und für Timo machen wir den dann noch den gleichen Buy-the-Dip-Ex-Uran. Weil Timo das ja nicht hat. Ja.
Neue Anteilsklasse, ja, sehr gut. Das finde ich gut.
Also, Nvidia, logisches Kursziel $2,000 ist meine Frage. Und ich denke, alle, die sich jetzt das am Sonntag ansehen oder anhören, die werden es mitbekommen haben. Nvidia hat wieder in allen Disziplinen geschlagen. Und zwar big time. Also nur noch mal ganz kurz, wenn wir uns das Wachstum anschauen. Nee, lassen wir, weil die Zeit können wir uns sparen. Jeder weiß, das ist exorbitant. Gewinn vervierfacht und die Aussichten. Und ich meine, es ist ein Hardware-Unternehmen mit einer Marge von fast 80%. Da gucken Plattformunternehmen und Softwareunternehmen neidisch drauf. Gigantisch. Mit dem Kursziel $2,000. Ich kann völlig überraschenderweise nicht genau sagen, wann das erreicht wird. Man muss nur konstatieren, und darum ging es mir hier bei dieser gedanklichen Kursverdopplung, Nvidia ist nicht teurer geworden, sondern ist billiger geworden. Denn das Geschäft von Nvidia hat sich schneller entwickelt als der Kurs. Ja, der Kurs hat sich ja nicht vervierfacht in den letzten 12 Monaten. Der Umsatz hat sich nicht verdreifacht. Der Umsatz hat sich mehr als verdreifacht, aber die Nvidia-Aktie nicht. Und Nvidia ist heute billiger als vor 6 Monaten, vor 12 Monaten, als wir darüber gesprochen haben. Meine Güte, wie hoch. Und ja, 30-fache Sales, also 30-facher Umsatz, ist natürlich eine sportliche Bewertung. Ich glaube, das Forward-KGV liegt bei Mitte 30. Aber das ist nicht zu teuer, unter der Annahme, dass Nvidia noch 1-2 Jahre so weiterliefern wird. Und wenn wir uns anschauen, dass der Megachip, mal nicht zu sehr ins Detail gehen, eigentlich noch kommen soll und der Markt die Befürchtung, oder zumindest die, die Befürchtung hatten, die haben gesagt, das aktuelle Produkt werden vielleicht nicht ganz so viele wie erwartet abnehmen, weil sie noch die paar Monate warten wollen, bis der neue Megachip da ist, hat sich nicht bestätigt. Und auch der Ausblick ist grandios. Von daher behaupte ich einfach mal, ein Kursziel von 2000 US-Dollar und hallo, ich bin leider nicht investiert, weil mir fehlt's. Ich kriege die Korrektur ja nicht, die ich haben möchte. Ich werde sie wahrscheinlich auch weiterhin nicht bekommen. Also mir fehlt die Fantasie für Nvidia jetzt bärisch zu werden. Und wer hier investiert ist, der sollte meines Erachtens drinbleiben, weil das ist einfach zu gut. Irgendwann werden wir den Intel-Effekt haben. Irgendwann werden die anderen auch da sein mit anderen Produkten. Aber ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin, beziehungsweise ich sitze und sage, in den nächsten 12 bis 18 Monaten nicht.
Ich kann es nur unterschreiben. Ich habe diese Woche damit gerechnet, dass sie es nicht schaffen werden, die hochgesteckten Erwartungen wieder mal zu übertreffen. Sie haben es wieder geschafft. Ich meine, ich als Aktionär, ich bin bei Nvidia drin, freue mich sehr, dass es so gekommen ist. Aber es ist krass, was da wirklich geliefert hat. Und ich gebe dir noch eine Zahl, Lars, oder ich gebe mal allen, die zuhören, noch eine Zahl mit. Free Cashflow-Bewertung, also Free Cashflow zum Gesamtwert oder Free Cashflow pro Aktie zum Wert pro Aktie ist aktuell 87. Ja, ist ambitioniert. 2021 haben aber Aktionäre das 220-fache bezahlt. Also obwohl diese Aktie im letzten Jahr 300% gelaufen ist, in diesem Jahr fast 100, hat sie es geschafft oder hat es das Unternehmen geschafft, wirklich die Bewertungen zu senken. Und vor allem, dass die Kunden wirklich dir die Bude da einrennen und nicht wie bei so einem iPhone-Effekt aufs nächste Release warten. Das zeigt einfach, dass diese KI-Branche so nach Chips giert und dass man die Modelle trainieren kann, dass man gar nicht irgendwie auf ein neues Release wartet, sondern es wird einfach alles gekauft. Also Nvidia hat ja so um die 90% aktuell Marktanteil bei den KI-Chips. Also das ist... Mir fällt aktuell auch nichts ein, was gegen die Aktie spricht, was es irgendwie dann doch ein bisschen wieder negativ werden lässt. Aber Nvidia liefert in unglaublichen Ausmaßen beste Daten und deswegen, also da würde ich auch dabei bleiben und wenn es eine Korrektur gibt, kaufe ich da gerne nach. Glaube aber auch, dass wir irgendwann auch mal eine Microsoft sehen, die da versuchen, hier eigene Chips zu entwickeln, aber bis dahin ist Nvidia einfach unangefochtener Platzhirsch. Also.
Sebastian?
Jo?
Wann hast du denn gekauft? Du bist jetzt erst kürzlich da eingestiegen, oder?
Ja, ist noch nicht so lange her. Pass mal auf, ich kann das hier real-time machen in meiner App. Kostenlose Werbung hier mal für Trade Republic. So, pass auf, ich sag's dir. Wo habe ich das bei Transaktionen? Das müsste... So, Transaktionen, da haben wir es doch. Das war am 24. April habe ich nachgekauft.
Ach, den habe ich gesehen, den Print, glaube ich. Kann das sein? 1000 Stück um 16
genau,
Uhr?
Das war ich. Da habe ich auch die Zinsen, weißt du, da habe ich die 4% Zinsen von Trade Republic bekommen und dachte mir sofort, ey, kaufst du mal 1000 Nvidia.
Ein kleines bisschen davon kann ich doch in Nvidia stecken.
Pass auf, und ich hatte im Februar hatte ich nochmal, da war die erste Position, da hatte ich nachgekauft. So.
Wow, cool. Also, Chapeau. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ich habe mir einen Kursalarm eingestellt und zwar bei 690 Euro in dem Fall. Aber blöderweise ist die Aktie in der letzten Korrektur nur bis 712 gelaufen. Insofern wurde der Kursalarm nicht ausgelöst. Worauf ich hinaus will, ist, ich liebäugle tatsächlich auch mit einer Position. Irgendwie hat der Einstieg aber tatsächlich bislang noch nicht geklappt. Und ob sie diese 2000 US-Dollar Börsenwert erreichen, also ich glaube, dass Nvidia tatsächlich das Potenzial hat, vielleicht die Aktie des Jahrzehnts zu werden. Also das, was Amazon und Alphabet mal in den 10er-Jahren waren, ist meines Erachtens nach aktuell Nvidia. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das tatsächlich dann fürs komplette Jahrzehnt verstetigt, aber momentan sieht es so aus. Ich meine, bei Amazon hat man auch 2014, 2015 immer auf die Bewertung geschaut und hat gesagt, ja, das ist irgendwie auch teuer. Und Alphabet war ehrlicherweise auch in den 10er Jahren nicht so spottbillig. Und ja, trotzdem haben sie halt einfach alles wegperformt. Und aktuell sieht es auch in puncto Marktstellung für Nvidia, zumindest aus meiner Sicht so aus, als könnte das sich in den 20er Jahren so zumindest wiederholen, in dem Fall dann für Nvidia.
Ja, vor allem, sie haben sich ja neu erfunden. Also Bloomberg hatte heute Morgen einen interessanten Chart zu Nvidia, zu Intel. Wenn du auch mal guckst, die Unternehmen sind jetzt keine neuen Startups, sondern es sind ja wirklich schon teilweise Dinosaurier. Wenn du mal guckst, was die am Anfang so Umsatzwachstum hatten, Gewinnwachstum, und dann ist es wie bei allen Unternehmen, die etabliert sind, halt so nach unten gegangen. Und bei Nvidia ist es jetzt vor ein paar Quartalen einfach wieder mal total durch die Decke gegangen, weil sie sich eben mit diesen KI-Chips komplett neu erfunden haben und ja jetzt auch noch in die Richtung gehen, dass sie ja noch Hardware ausliefern wollen, die schon KI integriert hat. Also das ist ja nochmal ein ganz neues Wachstumsfeld.
Ja, also ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube nach wie vor, dass es im Hardware-Business schwieriger ist, als jetzt für eine Microsoft oder Amazon zu sagen, wahrscheinlich werden die 10, 15 Jahre dominieren. Und das ist halt ein Rennen und das musst du immer wieder gewinnen. Die Dominanz heute implementiert nicht die Dominanz in 5 Jahren, weil die anderen schon auch erkennen, wie viel Marge da drauf ist und das entwickeln werden. Aber für den Moment ist der sicherlich, kann man jedem Zweifler nur zuwerfen, was Jensen Huang in den Pressekonferenzen immer zuwirft. You don't get it. Also so ganz freundlich sagt er mir, ihr versteht nicht, worum es geht. Es ist einfach viel größer noch, als ihr denkt. Aber ja,
der hat,
es gibt, momentan muss man ruhig sein als Kritiker.
Der hat 3,5% an dem Unternehmen. 3,5%. Der ist gemacht.
Das ist ein gemachter Mann.
Der kann sich einen Haufen schwarzer Lederjacken leisten, auf jeden Fall.
Da sind andere auch, die weit weniger zu irgendeinem Trend beigetragen haben.
Ja, auf CNBC kam so ein treffender Kommentar gestern, da hat jemand gesagt, wir leben in der Welt von Nvidia und alle zahlen dort nur Miete. Und so ist es. Also Nvidia dominiert momentan, was KI angeht, einfach alles. Und alle gucken nur zu und brauchen irgendwas von Nvidia. Also krasse Marktstellung, die sich hier gezeigt hat.
Gibt es denn irgendetwas in diesem Zahlenwerk oder generell zu Nvidia zu sagen, weil wir reden ja immer davon, wenn man eine positive Haltung zu einem Unternehmen, zu einer Aktie hat, dass man also quasi dann immer sozusagen invertieren soll. Und
Lass es doch Lars sagen.
Ja, genau,
Lars will es sagen.
Advocatus Diaboli, invert, nee, always invert.
Nein. Oder? Das, was ich sage, das, was du denkst, was ich sagen will, das will ich gar nicht sagen.
Ach, ich dachte, Charlie Munger wirst du jetzt wieder zitieren, weil das ist ja immer deine Vorlage.
Ja, ich weiß, aber Timo hat es ja heute mal auf Deutsch so wiedergegeben. Ist doch gut, alles richtig. Also ich glaube einfach nur, dass diese unfassbare Dominanz und diese Margen wird dazu führen, dass alle anderen auch etwas vom Kuchen abhaben wollen. Und die Vorstellung, wir haben noch nie ein Hardware-Unternehmen gesehen, vielleicht noch am ehesten Apple, aber Apple hatte ja selten den größten Marktanteil. Apple hat ja wahnsinnig gute Margen, nicht im Hardware-Geschäft, das ist auch gut, sondern im Service-Geschäft. So. Aber dass ein Hardware-Unternehmen über 20 Jahre alle anderen dominiert, das haben wir so in der Geschichte noch nicht gesehen. Deswegen glaube ich, das ist schwierig zu behaupten. Das kann sich nie wieder ändern. Aber muss man sich da als Investierter heute keine Gedanken drüber machen? Wer die Aktie von gestern gekauft hat oder vorgestern, der hat es richtig gemacht. Wer sie vor einem Jahr gekauft hat, der hat es noch richtiger gemacht. Und bis man sich Gedanken machen muss, ob es irgendwann eine Supernova wird, die dann einfach langsamer wächst und die vielleicht dann auch mal eine Zeit lang seitwärts läuft oder abwärts, bis sich die Bewertung angepasst haben. Noch nicht jetzt. Wir werden es gerne besprechen, wenn es soweit ist. Wir sind ja auch nur deutsch. Das heißt, wir haben ja in uns den Drang, jemanden von seinem Sockel runterzuholen, im Erfolg zu schauen, was könnte schiefgehen. Das steckt doch in uns drin.
Ich hätte möglicherweise 2 kleine Kritikpunkte. Einer, der ein bisschen eher mit einem Augenzwinkern, und der andere ist wirklich ernst gemeint. Also ich fange mal mit dem Augenzwinkern an. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass Nvidia immer noch kein Dividenden-Champion ist. Also dass die irgendwie keine 5%
Dividendenrendite zahlen. 150% Erhöhung, Timo. 150%, ich meine, auf einem Niveau,
10 Cent was auf eine 100-Dollar-Aktie demnächst, ne? Split.
Ja, Rendite ausgerechnet.
Aber ja, du hast recht. Ich meine, andererseits könnte man ja auch sagen, dass sie, solange sie ins Geschäft wieder zurück investieren, noch mehr in Forschung vielleicht mehr Geld bringt als eine Dividende. Also,
wie gesagt,
das war ja auch ein
Augenzwinkern. Das war nur das Augenzwinkern. Aber jetzt kommt der Punkt. Was sagt ihr denn zu den möglichen Ausfuhrbeschränkungen im China-Geschäft? Das ist nicht 20% vom Gesamtumsatz, sondern vom Umsatz, 20%, 25% vom Umsatz mit den Rechenzentren könnte das wohl perspektivisch ausmachen. Ich meine, das ist jetzt wirklich Also ja, ich frage mal, was seht
ihr da? Aber für die langsamen Chips, das sind ja diese langsamen Vorgenerationen, die man ja den Chinesen nicht mehr geben will. Die Chinesen meiner Meinung nach werden das selber ihr eigenes Ding früher oder später entwickeln. Also diese Sanktionen führen ja dazu, dass du China dazu treibst, dass sie noch unabhängiger werden. Aber aktuell sehen wir ja wirklich so eine Nachfrage. Lars hat es ja auch gesagt, dass selbst die aktuelle Generation der Chips gekauft wird. Es wird gar nicht auf die neue Blackwell-Generation mehr gewartet. Ich glaube, dass sich da Nvidia aktuell gar keine Sorgen machen muss. Aber in ein paar Jahren wird jeder aufgrund dieses Goldgräberstimmung, Microsoft, Apple, schaut euch Sam Altman an von OpenAI, der ja diese Wahnsinnsidee hat, so $1 Billion einzusammeln im Mittleren Osten und im Nahen Osten und dann da Chips zu produzieren. Die Saudis gehen jetzt rein mit $150 Milliarden. Also da werden schon einige sagen, da schauen wir jetzt nicht zu, wie Nvidia Geld scheffelt. Aber du baust auch nicht so schnell so eine Chipfabrik. Also das Know-how hat jetzt auch keiner mal eben bei, wo du sagst, ich mache halt ein neues T-Shirt. Also von daher
und das bin ich entspannt. Wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe es jetzt bewusst das Thema rausgelassen, obwohl ich es vor 2 Wochen im Video als das große Damoklesschwert besprochen habe, weil ich diese übergeordneten Themen, naja, was, wenn die Welt untergeht, das wird dann jede Aktie betreffen. Aber völlig klar, das, was Nvidia zu Fall bringen könnte, was zu einem Aktiensplit führt von -50 oder -60%, wäre morgens die Schlagzeile, China wandert in Taiwan ein. Ja, da werden die Chips hergestellt. Das macht Nvidia immer noch nicht selbst. Ich glaube, sie wollen den Anteil ausbauen. Das würde aber momentan bedeuten, es sind dann nicht mehr 2, sondern 3%. Das wird alles in Taiwan produziert. Wird in Taiwan nicht mehr produziert, aus welchen Gründen auch immer, dann steht Nvidia morgens mit -60% da. Weil das dauert Monate, sowas wieder aufzubauen, wenn du alles Geld der Welt hast. Und im Normalfall sind es 1 bis 2 Jahre, bis du so eine Chipfabrik gebaut hast. Also das ist ganz klar. Das würde uns alle weitaus mehr betreffen als ein Lockdown.
Das finde ich super, weil wir haben jetzt so eine leichte thematische Klammer quasi vorne. Und wenn wir hinten aufs 7. Thema kommen, nämlich das Thema Gold, da werden wir höchstwahrscheinlich diesen Themenkomplex, den du jetzt angesprochen hast, Lars, möglicherweise nochmal mit aufgreifen, sogar aufgreifen müssen. Aber ich würde sagen...
Meinst du den Weltuntergang? Bevor der Weltuntergang kommt, gehe ich zur Vermögensberatung von Marc Friedrich.
Weil er weiß, wie man damit umgeht.
Ja, genau.
Natürlich.
Ja, cool. Ja. Dann hockt ihr da mit einem guten Whisky, hockt ihr dann in eurem Wald.
So ist die romantische Vorstellung. Genau. Sorry, aber
ich wäre nicht traurig, wenn die Welt untergeht. Dann könnte ich mit gutem Gewissen endlich wieder anfangen zu rauchen. Und da hätte ich so Bock drauf. Who cares?
Aber du kannst ja auch einfach so.
Ja, wenn die Welt nicht untergeht, toll.
Tja, Lars, musst du wissen, was du mit deiner Gesundheit machst. Timo, ich werfe dir den Ball zu.
Ah, Gesundheit. Novo Nordisk. Da hat's gebrannt, Sebastian. Was ist da los?
Gebrannt hat's allerdings. Auf den Brand will ich gar nicht raus, sondern ich fand, es gab eine richtig spannende Entwicklung in dieser Woche bei Novo Nordisk. Ist ja auch ein super Anlegerliebling. Meines Wissens hatten wir auch in By the Dip noch gar nicht darüber gesprochen, aber ist natürlich hier mit der Vorreiter hier, die Abnehmmedikamente, also Wegovy, Ozempic, Eli Lilly hier mit Zepbound. Das ist ja die große Story. Viele haben damit gutes Geld verdient bei Novo Nordisk, muss ich sagen, Timo. Das ist für mich wie bei dir Nvidia. Ich bin bei Novo Nordisk nie richtig reingekommen, weil ich nie die Korrektur gesehen habe. Ich warte da immer noch drauf. Aber was ich diese Woche getan hat, fand ich spannend, weil ein Telemedizinunternehmen, also Hims and Hers Health aus USA, das heißt, ist jetzt gemacht für Leute, die jetzt vielleicht mit speziellen gesundheitlichen Krankheiten nicht unbedingt in Wartezimmer gehen wollen oder zu einem Arzt gehen wollen, sondern die lieber daheim sitzen wollen, machen eine Telesprechstunde, der Arzt hört sich das an, gibt dir ein Online-Rezept, das gibst du gleich der Online-Apotheke und in einem neutralen Verpackung kriegst du halt dann, ja, das zurück, was du da bestellt hast. Und Hims & Hers hat jetzt angefangen, und das war der große Blockbuster diese Woche, dass sie eben diese Abnehmmedikamente von Novo Nordisk beispielsweise für $199 pro Monat anbieten, während Novo Nordisk und Eli Lilly so um die $1,350 pro Woche in den USA nehmen. Warum kann das Hims & Hers? Weil es im amerikanischen Medizinrecht eine Lücke gibt. Das heißt, in dem Moment, wo ein Medikament ausverkauft ist oder Lieferschwierigkeiten hat, dürfen Apotheken selber Generika-Produkte, also Nachahmer, mischen, um einfach die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und weil diese Abnehmmedikamente so stark nachgefragt werden, gibt es gerade einen Versorgungsengpass. Und das führt eben dazu, dass jetzt Hims & Hers hier reingeht und sagt, wir mischen das selber nach. In einer lizenzierten Medizinfabrik, auch in den USA, unter FDA-Aufsicht. Die FDA ist so die Medizin- oder Gesundheitsbehörde. Und bilden das halt einfach zu, ja, einem 80% billiger an. Und da muss ich sagen, Novo Nordisk als Aktie hat das jetzt nicht groß interessiert diese Woche. Aber man muss schon sagen, zum einen wird da noch natürlich der Markt untergraben, weil jemand das viel billiger anbieten kann. Also das ist natürlich für Kunden schon ein deutlicher Unterschied, ob ich 1.350 Dollar zahle oder 200. Zum anderen aber nachgelagert könnte man jetzt als Aktionär natürlich sagen, und da gab es ein paar Analysten, die gesagt haben, naja, in dem Moment, wo Novo Nordisk wieder die Produktion hochfährt und der Markt einfach versorgt ist, können die wieder die hohen Preise nehmen. Problem ist allerdings die Signalwirkung dessen, was hier passiert ist. Bernie Sanders in den USA, eher so aus dem linken Spektrum bekannt, und andere Politiker haben gesagt, das Gesundheitssystem in den USA und anderen Ländern geht drauf aufgrund der hohen Kosten für diese Medikamente. Und Hims & Hers hat gezeigt, dass man es ja viel billiger anbieten kann. Das heißt, es könnte jetzt auch eine Bewegung geben, dass einfach diese Abnehmmedikamente, mit denen diese Unternehmen so viel Geld verdienen, nach unten reguliert werden, deutlich im Preis, weil man sagt, guckt mal, andere können das auch für ein Zehntel der Kosten anbieten oder für ein Fünftel der Kosten anbieten. Und das sehe ich aktuell schon als eine Gefahr, die man zumindest mal auf dem Schirm haben sollte. Also vielleicht ergibt sich daraus auch mal eine Korrektur, weil ich bin ein großer Novo Nordisk-Fan. Wie gesagt, ich habe den Einstieg nicht geschafft. Aber ich finde das schon nachgelagert eine überlegenswerte These, die Gefahr darstellt. Timo, du hebst schon die Hand. Ist es eine Gefahr?
Zwei Fragen. Verständnisfragen, Präzisionsfragen. Also was könnte Novo Nordisk jetzt machen? Also einerseits, Punkt A, könnten die dagegen klagen? Wäre das aussichtsreich? Und Punkt B, ist dieses Medikament von Hims & Hers, also dann, wenn ich Novo Nordisk wäre, dann würde ich die Qualität angreifen. Dazu genau, könnte man ja Studien machen.
Das wird getan. Also es geht jetzt schon in die Richtung gleich mal natürlich Lobbyismus, dass man sagt, naja, aber wir haben ja eine Zulassung und die machen nur Nachahmerprodukt. Wie gesagt, diese Möglichkeit, dass eine Apotheke Nachahmerprodukte herstellen darf bei einem Lieferengpass, das ist jetzt nicht nur wegen Novo Nordisk, das ist generell einfach, dass die Marktversorgung aufrechterhalten wird. Theoretisch, wenn sie da natürlich gut sind, Novo Nordisk, und die FDA da genug Zweifel streuen, vielleicht wird das Hims & Hers untersagt. Aber das richtige Problem hinterher sehe ich wirklich in der politischen Bewegung, dass man sagt, naja, wieso soll das Gesundheitssystem 1.350 Dollar dafür bezahlen, wenn ich es für 199 kriege und vielleicht der nächste für 99 Dollar macht. Also da sehe ich eine Bedrohung, vielleicht manifestiert die sich nicht, aber man sollte das schon mal auf dem Schirm haben, weil da könnte was Größeres kommen.
Also Bernie Sanders, muss man natürlich dazu sagen, ist nicht in charge, ja, sondern am Ende des Tages muss man sagen, die Pharmaunternehmen in den USA sind natürlich zum Teil reguliert, wie auch in Europa. Aber wollen wir nicht vergessen, dass man das natürlich in allen anderen Bereichen theoretisch auch sagen könnte. Und dann kommt die Frage auf, warum sollten die dann weiter forschen? Also es gibt nicht wenige Krebstherapien, die kosten deutlich im sechsstelligen Bereich. Und hier sprechen wir dann über Therapien, die 3 bis 6 Monate kosten, die in den USA mehrere hunderttausend Dollar damit zu Buche schlagen. Hier bei uns in Europa übrigens auch. Und da könntest du natürlich auch die Frage stellen, naja, das ist letztlich, kannst du für beinahe alles Generika herstellen. Es ist ja auch ein Riesenmarkt. Warum sollte man ausgerechnet dort das dann sagen? Und ich glaube, dass das irgendwo, dass sowieso andere entwickeln ja auch, und das ist für mich interessanter. Ich glaube, die meisten, das Klientel, was derzeit diese Produkte bekommt, will, glaube ich, überwiegend das Original. Und dann muss man ja auch erstmal sehen, Hims & Hers ist ja auch nicht völlig unreguliert. Ja, ich habe das auch gehört, und dann, naja, du musst dich dann nur, als sei das so eine Proforma-Beratung in der Telemedizin. Da sagst du dann einfach ja, und du schlägst, was war da der in dem Podcast? Du kannst ja per Google-Suche nachschlagen, was du sagen musst in dieser Telemedizinstunde, damit du das Produkt bekommst. Also da bin ich mir nicht so sicher dann aus Sicht von Hims & Hers, ob die sich da so einen großen Gefallen mit täten, wenn da bekannt würde, am Ende kannst du in der Stunde. Die existieren nur, weil man anerkannt hat, man muss auch diese Form der Beratung zulassen. Wenn da rauskommen würde, eigentlich ist es völlig lax, was du da erzählst, und du kannst dir da von Cannabis über Abnehmprodukte und alles verschreiben lassen. Du musst nur erzählen, was die hören wollen. Das wäre eher negativ für Hims & Hers, würde ich sagen. Ohne hier die Frank-Thelen-Aktie jetzt schlecht machen zu wollen. Aber ich nehme mal an, auch das muss in irgendeiner Art und Weise aufgezeichnet werden. Und ich glaube, dass wir sowieso noch mehr Anbieter sehen werden. Ja, es gibt so viele, die jetzt auf diesem Zug mit aufspringen wollen, von dem ja immer noch ausgegangen wird, dass wir da in den nächsten Jahren noch zweistellige Wachstumsraten haben. Von daher ist das ein Punkt, aber dass in den nächsten Jahren mehr und mehr Medikamente und Produkte und Präparate zugelassen werden, das wird sowieso dazu führen, dass die Preise sinken. Und letzter Satz dazu, Novo Nordisk ist bei uns im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten mittlerweile das Unternehmen mit der höchsten Rendite. Wir haben es mal gekauft als Dividendenwert, ziemlich sicher, denn bedauerlicherweise ist Diabetes, da kommt es ja eigentlich ja her, nun mal eine Volkskrankheit, die leider sich immer weiter verbreitet, was auch daran liegt, dass in den Schwellenländern Diabetes ein immer größeres Thema ist. Also, dass das Unternehmen sich so entwickeln würde, hätte ich ehrlicherweise beim ersten Kauf auch nicht gedacht. Aber die haben ein wahnsinnig hohes Potenzial mittlerweile, was sie in der Forschung machen können. Also die Rede ist davon, dass sie es vielleicht schon nächstes Jahr schaffen, das Ganze nur noch per Oral. Momentan musst du es dir allerdings mit so sehr dünnen Spritzen ja unter die Haut. Einmal im Monat, glaube ich. Und wenn das oral zugelassen wird, ist es natürlich noch mal viel einfacher. Von daher, du kannst jetzt, das ist kein geheimer Pharma-Wert mehr. KGV ist auch hier über 30. Aber so wie Sebastian gesagt hat, da schließt sich unser Fazit oder läuft dann auf die gleiche Straße hinaus. Eine größere Korrektur in so einer Aktie würde ich eher nutzen, um nachzukaufen. Denn das Potenzial für zweistelliges Wachstum auf Jahre hinaus, das ist da.
Wie viel kostet denn das Präparat von Eli Lilly? Weil
das Gleiche.
Das Gleiche, also ja gut.
Zepbound kostet im US-Markt auch $1,300-$1,400. Also auch die sind indirekt da natürlich mit drin.
Und sind nochmal deutlich höher bewertet als sind noch höher bewertet als Novo Nordisk.
Okay, also dann hätten ja schon mal zwei ziemlich große Konzerne, hätten definitiv da was gegen einzuwenden. Also das heißt, die werden mit Sicherheit alle Möglichkeiten ausnutzen, die es so gibt, um ihr Produkt zu verteidigen. Mal sehen, also bleibt auf jeden Fall spannend. Aber auch interessant eure Einschätzung, also ihr bleibt eher bullish für die Aktie und falls es Korrekturen geben sollte, eher kaufenswert, höre ich da jetzt
genau.
Raus.
Mhm.
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Und wie sieht's aus mit Griechenland? Das ist unsere Hörerfrage.
Ja, die Hörerfrage von Jan. Genau, ist Griechenland für Anleger interessant? Und ich würde sagen, also mir fiel zu der Frage gleich ein, die Schweine fliegen wieder. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Finanzkrise. Die PIGS, also in der Finanzkrise wurden ja, oder in der Eurokrise wurden ja dann die Euro-Länder, die besonders hoch verschuldet waren, als PIGS abgekürzt. Also Portugal, Italien, Griechenland, Spanien, das waren ja so die PIGS. Und dann hat man immer gesagt, die Schweine fliegen hoch und die haben ja dann die Euro-Krise wieder ausgelöst und. Jetzt allerdings spulen wir mal nach vorne hier in die aktuelle Gegenwart und dann zeigt sich schon, also Griechenland, der Aktienmarkt nicht schlecht gelaufen, der ETF, den es da drauf gibt von, hab's mal aufgeschrieben, Amundi, 16% in diesem Jahr. Dann, was sich auch zeigt, griechische Anleihen, also wenn man was die Griechen bezahlen müssen, auf ihre Staatsanleihen verglichen mit Deutschland, dann hatten wir da vor 2 Jahren noch einen Aufschlag von 3 Prozentpunkten. Also als Beispiel, wenn Deutschland 3% bezahlen muss, muss Griechenland 6% bezahlen. Dieser Aufschlag ist mittlerweile auf unter 1 Prozentpunkt eingedampft worden. Die Ratingagenturen zeigen sich positiv. Griechenland hat zwar Schulden, aber entschuldet sich. Also aus Anlegersicht bisher vieles richtig gemacht, aber man muss auch sagen, und da schütte ich ein bisschen Salz in die Suppe, ich beschäftige mich mit Griechenland auch gerne, dass zum einen, wenn man mal reinschaut aktuell, Griechenland lebt, würde auf Englisch sagen, von dem sogenannten Pent-up-Demand. Das heißt, 1/5 des BIPs ist Tourismus. Und es gibt immer noch Nachholeffekte aus der Corona-Zeit, dass viele noch nach Griechenland gehen. Also das, ob das so bleibt, ob das weiterhin das BIP so und das Wachstum beflügelt, muss sich noch zeigen. Und zum anderen zeigt sich aber auch seit dem griechischen Beitritt auch in die EU, dass das BIP pro Kopf also ein ziemlich schlechtes Wachstum hat. Also da wurde keine große Produktivität gehoben. Da hat sich nicht so viel getan. Und das ist bis heute ein Problem. Also sagen wir so, wenn man kurzfristig draufschaut, dann hat sich bei Griechenland einiges getan zum Besseren und der Trend stimmt. Aber ob das so beibehalten werden kann und auch vor dem Hintergrund, dass so langsam den EU-Ländern alle die Kohle ausgeht, also auch in Deutschland sind wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten in der Situation, dass wir eben sparen müssen, eigentlich sparen sollten, und ob dann noch von der EU so viel umverteilt werden kann, was ja dann auch wieder Griechenland und anderen Südländern zugutekommt, bin ich auch ein bisschen skeptisch in den nächsten Jahren, weil die Schulden eben immer höher werden, wir mit dauerhaft etwas höheren Zinsen leben müssen als früher und ob da dann noch so viel ins Süden fließen kann, also ich bin da etwas skeptisch. Ich bin jetzt aber nicht in Griechenland investiert, ich wollte es mal so ein bisschen Pro und Contra mitgeben und werf euch mal den Ball zu. Habt ihr eine Meinung zu Griechenland, seid ihr investiert?
Ich fange mal an. Mir ist gerade, als du das mit der Finanzkrise gesagt hast, also 2010, 2011, da gab es mal so einen Report in der Bild-Zeitung. Da ist irgendwie, ich glaube, das war sogar der Paul Ronsheimer, der ist da runtergeflogen und hat dann von den Griechen das Geld zurückverlangt. Der ist da durch die Fußgängerzone gelaufen und hat dann irgendwie, das war so schäbig, das war wirklich, dass du
die Fremdscham hoch 10. Die Bild-Zeitung hat damals, sorry, wenn ich dich unterbreche, Griechenland als die Pleiterabauken tituliert. Das habe ich nie vergessen, weil ich das fand ich
die Pleite-Griechen haben sie immer. Die haben immer die Pleite-Griechen haben sie immer geschrieben. Also so, das ist Framing, ungutes Framing auf jeden Fall. Auf jeden Fall, um die Hörerfrage zu beantworten von meiner Sicht, ich finde Griechenland nicht interessant. Ich finde es interessant, dass quasi der Hörer, der das eingereicht hat, mich jetzt mal auf dieses Thema gestoßen hat. Ich habe mich auch mal kurz zumindest eingegraben. Für mich im Portfolio wäre es definitiv nichts. Und Sebastian, du hast jetzt diesen kurzen Zeitraum vom griechischen Leitindex genommen, also Year-to-Date-Performance 16%. Zuvor ist die Performance jetzt natürlich, also sieht nicht so stark aus. Und für mich, um es ganz kurz zu machen, ich glaube, das wäre für diejenigen nur etwas, die mal wirklich so eine exotische Position, eine exotische, vielleicht sogar in Anführungszeichen Spekulation im Portfolio haben möchten mit Geld, was man theoretisch dann also auch verschmerzen könnte, falls das jetzt nicht so funktioniert. Nicht, dass ich jetzt denke, dass da irgendwie ein Totalverlust oder sowas entsteht, aber ich bin mir nicht so sicher, ob da viel Rendite entsteht. Also
drei Jahre, sorry, wenn ich dich unterbrechen darf. Ich habe den ETF gerade nochmal geguckt. 3 Jahre 75% Performance, 5 Jahre 100.
Ja.
Das mal so am Rande.
Dann weiß ich auch nicht, was ich mir heute Morgen da angeschaut habe.
Ich habe von Amundi den MSCI Greece ETF.
Okay, Moment. Lars, mach du mal weiter. Ich suche mal ganz kurz.
Ja, also erstmal. Die Frage war ja Griechenland. Ich finde Griechenland sehr interessant. Wunderbares Land. Gefällt mir. Alles, was ich besucht habe, hat mir sehr gut gefallen. Und mein Flughafenindikator spricht dafür, dass die Infrastruktur in Griechenland auch in Ordnung ist. Ich habe an allen griechischen Flughäfen, an denen ich mich bisher aufgehalten habe, das Gepäck deutlich schneller bekommen als an meinem Heimatflughafen Hamburg und auch Frankfurt. Von daher spricht nichts gegen Griechenland. Als Beimischung im Depot fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wofür. Ich gehe ja dann in der Regel nicht in ein Land rein, weil ich sage, das ist gut gelaufen, sondern was möchte ich? Wenn ich zum Beispiel auf Indien setze, dann setze ich auf eine junge, tech-affine Bevölkerung, schnelles Wachstum. Die ganze Voraussetzung stimmt. Schwellenland auf dem Weg zu mehr kann sehr interessant sein, weiß auch jeder, deswegen ist Indien auch gut bewertet. China war vor 10 Jahren der Globalisierungsgewinner. Griechenland hat halt fast 2/3 seines gesamten, Sebastian hat es schon angesprochen, seines gesamten Bruttoinlandsprodukts, was dort produziert wird, im Dienstleistungssektor. Also wir haben Tourismus, wir haben das, was man erwarten würde, wir haben einiges aus der Nahrungsmittelbranche, Griechenland hat, glaube ich, auch ein bisschen Pharma und so weiter, aber 16-17% sind aus dem Bereich Industrie. Und da ist dann für mich, steht für mich China nicht für, Entschuldigung, Griechenland nicht für ein Thema. Ja, China wäre vielleicht noch ein Thema, weil China hat ziemlich viel in den Häfen in Griechenland gekauft. Aber das ist halt nichts, was ich zuordnen kann. Maximal, wenn ich jetzt ein ganz, ganz großes Portfolio hätte und ich müsste in meinem Family Office jemand erklären, was ich mache, wenn die Welt mal tech-off oder risk-off geht, dann könnte man vielleicht sagen, ja, hier ist die Abhängigkeit aber mehr aus dem Bereich Nahrungsmittel und Tourismus. Das hat jetzt wenig mit Tech zu tun, aber das ist auch an den Haaren herbeigezogen. Und Tourismusbranche ist, glaube ich, für uns alle, ich glaube, fast noch besser gelaufen. Die ganze Welt spricht davon, dass uns Inflation Kaufkraft kostet und so weiter. Dennoch sind die Hotels voll, die Airlines sind voll, Booking und Co. laufen wie verrückt. Und man wartet so ein bisschen auf so einen nachschwappenden Effekt, dass sie irgendwann mal sagen, so, jetzt haben wir das aber auch alles wieder aufgeholt. Also dafür, dass es allen schlechter geht, an den Buchungszahlen lässt sich das bisher nicht ablesen. In Griechenland würde man es aber eindeutig merken. Also sollte die Tourismusbranche mal schwächeln, dann wäre das so etwas, was sofort für das Land dann auch nachteilig ist. Von daher, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Also als Tourist sehr gerne, als Investor fehlt mir der Trigger.
Sebastian, ich kann das nochmal kurz aufgreifen, was ich mir angeschaut habe. Also drei Jahre... 5 Jahre, hast du vollkommen recht, also 70 und 100% vorne. Ich hatte tatsächlich das heute Morgen auf Maximum gestellt. Also das fängt dann hier bei Finanzen.net in den Nullerjahren an. Und der Index ist jetzt bei einem Punktestand von, wo ist er ungefähr? Bei 1500 roundabout. Der war mal halt... Im Jahr 2000, 2001 war der mal bei 6.000 und im Jahr 2008, 2009 irgendwo bei 5.000. Deswegen sah das jetzt hier so aus, als wäre da im Wesentlichen nichts passiert, als wäre der eigentlich nur in einer, als wäre der da unten rumgedümpelt seit 2011 bis heute. Und deswegen hast du vollkommen recht, muss ich mich
aber das war wahrscheinlich um die Aufnahme herum, ne? Und der Effekt noch so ein bisschen, als Goldman die Bilanzen optimiert hatte, um hier das die Beitrittskriterien überzuerfüllen. So.
Optimiert, du weißt doch, ich bin Goldman-Aktionär.
Optimiert, aber, ja, Entschuldigung.
Timo, aber...
Hallo, ja, ich war gestern im Goldman Tower, ist alles in Ordnung da.
Timo, du hast eine gute Vorlage gegeben, weil ich wollte genau danach rauf, als taktisches Investment auf 1, 2, 3 Jahre, wenn man sowas spielen will und sagt, ich will aktiv einen Markt spielen wie Griechenland, aus welchem Grund auch immer, und ich setze auf eine Verbesserung der Ratings und ich nehme da Geld mit, weil das ist jetzt genau mein Spezialfeld, wo ich mich auskenne, da macht es Sinn. Langfristig ist das kein Wachstumsmarkt. Also wenn du da 83%, glaube ich, minus seit Auflage dieses ETFs, also... Das ist jetzt kein langfristiges Investment, aber wer will, Timo und ich, wir hatten ja gerade einen kleinen Schlagabtausch, also Amundi hat einen ETF draußen auf den MSCI Greece, der heißt sogar, ganz interessanter Name des Index, MSCI Greece für Griechenland, IMI, Investable Markets Index plus Coca-Cola. Also der Index heißt nämlich so, weil Coca-Cola hat eine Abfüllanlage in Griechenland und die ist auch gleichzeitig der größte, also sogenannte Bottling Company, wie man auf Englisch
Hellenic
sagt.
Hellenic Bottle.
Genau, und die ist da im Index halt mit am höchsten gewichtet. Ansonsten, Lars hat schon gesagt, hat man halt Basiskonsum etwas drin, man hat Finanzwerte drin, Dienstleistungen. Muss man wissen, es gibt auch nur ein ETF, das heißt, es gibt keine Qual der Wahl. Eigentlich gibt es 2 ETFs, der andere hat aber nur um die 5 Millionen Euro drin, kann man vergessen. Und der hier, der hat 140 Millionen Euro drin. Also das ist ein solides Produkt, ist auch vernünftig bepreist, gibt knapp 2% Dividendenrendite. Wer Bock hat, hat zumindest hier was als ETF und kann da hier auf diesen Griechenland plus Coca-Cola Index spekulieren. Und wer nicht will, der will halt nicht.
Wer Bock hat oder zumindest keine Angst. Und das ist das Stichwort für das nächste Thema. Das habe ich mitgebracht. Die UBS hat eine Studie oder einen Report angefertigt, wo sie diverse Family Offices mit mehr als 2,6 Milliarden Volumen pro Family Office, wohlgemerkt, befragt haben. Und da sind, glaube ich, insgesamt über 200 Superreiche dann oder superreiche Familien plus ihre Manager dann befragt worden. Und zwar ging es im Wesentlichen darum, wie allokieren die gerade ihr Geld. Und da ist jetzt wenig verwunderlich, dass Private Equity und Aktien ganz weit vorne sind. Ein bisschen verwunderlicher ist, dass Anleihen tatsächlich 20% ausmachen in dieser Allokation und Gold nur aktuell 1%. Es wurde darüber hinaus, ich gebe das jetzt nochmal ganz kurz als Background-Information mit der Allokation, weil ich möchte das im Kontext von diesen Befürchtungen, die Superreichen geäußert haben, möchte ich das gleich nochmal mit euch diskutieren. Also es gibt 3 Dinge, vor denen die Angst haben im Wesentlichen. Das erste ist eine Eskalation auf der Weltbühne, also dass geopolitische Konflikte eskalieren. mit anderen Worten, dass es einen Krieg geben könnte, einen weiteren Krieg. Das zweite Thema ist, und deswegen, das fand ich interessant mit den Anleihen, sie haben Angst, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre möglicherweise nochmal eine neue Schuldenkrise aufflammen könnte. Und das dritte Thema ist, dass sie, naja, keine Angst, aber doch zumindest eine Ungewissheit wahrnehmen in puncto Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Assets, ja, also sowohl auf Unternehmen, also im Wesentlichen auf ihre Beteiligung in puncto Aktien, Private Equity, aber ich denke auch in puncto Immobilien, weil da muss man dann ja wahrscheinlich dann relativ viel machen, wenn man ein großes Immobilienportfolio hat, um sich da möglicherweise mittelfristig, langfristig klimaneutral aufzustellen. Könnt ihr diese Sorgen nachvollziehen? Und was sind eure Ängste in euren eigenen Family Offices?
Also ganz ehrlich, ich kann die Ängste nachvollziehen. Ich sehe aber auf Sicht der nächsten 5 Jahre eine Schuldenkrise als das größte Risiko. Also wenn ich mir in den USA gerade auch schaue, wie die Schulden explodieren, auch bei vielen anderen Ländern, und ich fühle mich dann ein bisschen zurückversetzt, auch so Anfang der 90er, so auch die Clinton-Ära. Und da hatten wir in den USA, hieß es damals so, die Bond-Vigilantes. Man könnte es nennen wie eine Anleihen-Bürgerwehr. Also die Wall Street war einfach nicht mehr gewillt, die Schulden zu tragen der US-Regierung zu dem Zinssatz, den es damals gab. Da hat auch Bloomberg vor kurzem ein super Buch veröffentlicht dazu, so wie der Dollar gerade an Dominanz verliert und wie das alles kam. Aber um zurückzukommen, also damals hattest du wirklich Leute, die gesamte Wall Street, die massiv drauf geachtet hat und gesagt, nee, zu diesen Konditionen und bei dieser Verschuldungsorgie und was da geplant ist und dann noch Steuersenkungen, sind wir nicht mehr bereit, jetzt diese Schulden aufzunehmen. Und wir hatten das vor 1-2 Jahren gesehen in Großbritannien, hier Liz Truss, als die Anleihenmärkte rebelliert haben und auf einmal die Zinsen explodiert sind. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir an einen Punkt kommen, vor allem, weil ja auch nirgendwo absehbar ist, dass die Schulden mal zurückkommen oder irgendwie zurückbezahlt werden, sondern immer nur weiter prolongiert werden. Dass das somit das größte Risiko ist, was wir in den nächsten Jahren vor uns haben. Aber auch dem kann man halt begegnen, und da dürfen diese Family Offices gar kein Problem haben, wenn man halt breit aufgestellt ist. Also und Sachwerte schützen in so einer Situation sowieso. Aber für mich persönlich ist das mit das gravierendste Risiko, wo ich am meisten auf dem Schirm habe.
Lars, wie siehst du es?
Ja, also das sind ja jetzt nur Ängste aus Anlegersicht. Insofern kann ich das verstehen. Manchmal kratzt man sich natürlich schon am Kopf und überlegt, wenn man sich so die Welt anguckt, ist das wirklich das Schlimmste, was passiert werden kann. Aber logischerweise werden die auch nur zur Geldanlage befragt. Insofern spare ich mir jetzt jeden lakonischen Spruch hier. Und im Übrigen hätte man die Umfrage vielleicht nicht nur bei den Reichen machen können, sondern auch bei Trade Republic. Also nicht, dass jetzt die Neo-Broker das Gegenstück zu Family Office wären, ich aber auch bei Trade Republic.
Interessantes Weltbild, was du hier vermittelst.
Nee, du.
Das war's jetzt mit dem
Sponsor, ich sehe mich selbst nicht als reich. Das ist also zumindest im monetären Sinne. Und B, ich habe ja bei Trade Republic auch nicht.
Ich erinnere nur an Folge 1, wo Lars gesagt hat, ja 50.000 Euro, das ist ja Kleingeld.
Ja, ich erinnere mich auch noch.
Das könnte das mal rein.
Soll hier jetzt irgendwas revidieren? Nein,
also 45 oder so.
Ja, ich habe nächste Woche eine Podcast-Folge drin, wo ich auf Heller und Pfennig sage, was ich verloren habe, aber so richtig big time mit einer Aktie. Kann sich jeder anhören und dann hochrechnen, wie groß mein Depot ist. Also, Trade Republic, um das jetzt mal, eben ein Public Broker, den wir heute auch oft genug genannt haben, ohne dass wir dafür auch nur eine Kaffeetasse bekommen. Da wären doch die Ergebnisse ähnlich gewesen, oder? Jetzt mal abgesehen von den Immobiliengeschichten, die wenigsten werden wahrscheinlich antworten, ja, ein bisschen Sorge um mein Immobilienportfolio, dass ich da viel sanieren muss. Aber die Antworten, glaube ich, sind jetzt, die sind schon fast universell. Und ich würde es auch sagen, also persönlich macht mir, und mir ist klar, dass es nicht nur Sympathiepunkte bringt, das Thema Umwelt und Klima mit Abstand die größten Sorgen. Aus Sicht eines Geldanlegers muss ich sagen, ja, die Schuldenkrise, ich glaube auch, dass sie kommen wird. Ich glaube, in dem Moment, das ist ein eigenes Thema, deswegen mache ich auch gleich einen Punkt. Wir werden es erkennen, wenn sowas wie Zinskurvenkontrolle mehr diskutiert wird, um es quasi schon mal in den Köpfen der Anleger zu implementieren. Man muss das ja so in den Raum werfen, damit es nachher nicht wie ein ganz großer Schock dasteht. Das ist nämlich die Vorstufe, die wir da erleben. Das ist quasi eine Bedingung. um ein System dann noch weiter am Laufen zu halten. Ich glaube, das werden wir alle noch erleben, dass Ereignisse, die man in der Vergangenheit vielleicht als die große Währungsreform beschrieben hätte, dass wir mit denen umgehen müssen. Und wie gesagt, das sind Schlagworte, meines Erachtens wird es noch ein paar Jahre dauern. Aber dann werden wir damit umgehen müssen. Aber wie Sebastian schon sagt, aus Sorge, aus irgendeinem Sachwert auszusteigen, das wäre genau das Verkehrte. Das ist ja oft diese Reflexhaltung. Ne, dann verkaufe ich erstmal, weil da müssen die Kurse ja... Nee. Die Kurse werden das eben gerade nicht. Also diese Devaluation deines Geldes wirst du an Wertentwicklung in deinen Sachwerten wiedererkennen. Und das führt nicht immer nur zu Vermögensaufbau. Das kann in einigen Zeiten auch nur dazu führen, dass deine Kaufkraft unterm Strich erhalten bleibt. Aber der Ausstieg wäre das Verkehrteste. Also von daher... Ja, die Sorgen der Reichen teile ich zumindest in einigen Punkten.
Also ich fand's nicht so richtig zusammenpassend. Also einerseits die Sorgen, die Ängste, die Risiken und dann die Allokation. Also du hast Angst vor Eskalation und Kriegen, aber allokierst nur 1% in Gold. Und das Zweite, du hast Angst vor einer neuen Schuldenkrise und allokierst gleichzeitig 20% in dem Falle in westliche Industrienationen, also in Anleihen. Das leuchtet mir auch nicht so richtig ein.
Vielleicht kann man ja Gold am besten anonym kaufen und deswegen taucht es in der offiziellen Statistik überhaupt nicht auf. Wenn du da irgendwas in deinem Zollfreilager irgendwo hast und das ist vielleicht schon steuerfrei und du kannst es auch nachweisen, dass es steuerfrei ist, muss es ja nicht drin sein unbedingt.
Touché. Ne?
Wer weiß. Und Steuerfreiheit spielt für die ja eh keine Rolle, weil die Family Offices sich so aufstellen, dass sie am Ende selbstverständlich, das ist ja ihre Pflicht, immer noch reicher zu werden. Buh. Sozialismuskritik hier. Die Zahlen haben doch sowieso eine einstellige Steuerquote. Also von daher nicht alle. Ja, nicht alle. Nur die auf den Caymans und in der Schweiz. Für die ist die Steuerfreiheit, für uns ist es ja ein wahnsinnig großer Vorteil, die Steuerfreiheit bei Gold, auch bei Bitcoin, Sebastian. Aber das ist, glaube ich, für die gar nicht ganz so entscheidend. Ja.
Oder ich ist das schon? Der nächste Podcast, Erdichsen und Oxfam. Das wird eine interessante Ausgabe sein.
Aber erst nachdem du mich von der Straße runtergepoolt hast, weil ich da festgeklebt bin.
Aber ich wollte nur noch ergänzend sagen, Timo, du sprichst einen Punkt an, der mir auch immer paradox vorkommt, wenn ich diese Umfragen, das ist ja nicht nur die UBS, da gibt's ja auch Tiger 21 und viele verschiedene Vereinigungen, wo immer Ängste genannt werden. Und wenn du ins Portfolio reinguckst, dann ist Gold bei 0 bis 1. Und da hat jetzt Incrementum, hat ja einen Gold wie Trust Report rausgebracht. Der Peter Ronald Stöfele war ja bei dir diese Woche, Timo. Und die haben ja ein Schaubild drin, wo wirklich steht, auch das global gesehen von Family Offices, Vermögensverwaltern, also mal global gesehen, jetzt nicht nur auf die UBS begrenzt, 0 bis 1% bei 71% der Vermögensverwalter im Portfolio ist. Also so gut wie gar nichts. Und dann gibt es noch ein paar Freaks, die haben 1 bis 5%. Das sind vielleicht noch 20% und der Rest hat nicht mehr. Also kurzum, die allermeisten haben gar kein Gold im Portfolio. Trotz der volatileren geopolitischen Lage, in der wir aktuell reinlaufen. Also für mich auch ein Grund, warum Gold gut steigt, aber können wir dann noch reden.
Darf ich eine Frage zu dem Goldthema schon mal vorschießen, Sebastian? Weil ich glaube, ich verrate jetzt kein Staatsgeheimnis. Wir haben es hier, glaube ich, sogar schon ein paar Mal erwähnt, dass du irgendwie eine Goldquote von 20% im Portfolio
hast. Vom investierten Vermögen, genau.
Ja, genau, vom investierten Vermögen. Und der Stöferle hat mir gesagt, schönen Gruß übrigens an dieser Stelle, war ein wirklich schönes Gespräch und sehr interessant. Der hat gesagt, ja, Gold, da gibt es ja eigentlich nur zwei Motive, das zu kaufen. Also einerseits das Performance-Gold, also willst an der Ready teilhaben und andererseits so quasi dieser die Welt fliegt uns um die Ohren-Anteil. Ja? Was ist das denn eigentlich bei dir? Bist du da halt einfach ein Goldbulle, der sagt, ja, wir performen jetzt hier alles weg oder ist das dein Krisenanteil oder 50-50
beides,
oder so?
Beides. Also ich bin zum einen, denkt man vielleicht nicht, aber ein sehr konservativer Anleger und weil ich finde, Gold gehört in Portfolio rein. Gold hat über tausende Jahre funktioniert. Das Gold erhält zumindest meine Kaufkraft. Und ich bin jetzt aber nicht in dem Lager, dass ich sage, die Welt geht morgen unter oder sowas, weil ich habe Aktien, ich habe Immobilien. Also für mich ist es besser, wenn alles so bleibt. Aber Gold ist für mich eine Versicherung, mit der ich mich auch mit einem so hohen Goldanteil extrem gut fühle und ich könnte daran denken, auch wenn ich es noch nicht getan habe, auch mal da Gewinne mitzunehmen, also bei meinen Goldminen sowieso, weil das hatten wir schon mal thematisiert, die hältst du eh nicht langfristig, das ist ein Zyklus, da musst du das Geld vom Tisch nehmen, weil die dann wieder irgendwann einbrechen, aber ich kann mir auch vorstellen, beim physischen Gold auch mal Gewinne mitzunehmen, aber ich sehe hier noch viel, viel höhere Goldpreise und für mich, also es ist so eine Mischung aus Kapitalschutz, aber gleichzeitig auch Vermögensaufbau. Und wenn es am Ende nur die Kaufkraft erhält und wenn, ich meine, wir hatten in Deutschland auch mehrere Währungsreformen und ich hoffe, dass wir das nicht erleben müssen, aber in Anbetracht der Schuldenthematik, über die wir sprechen, ist es schon wahrscheinlich, dass irgendwas noch kommen könnte zu unseren Lebzeiten. Und dann ist Gold halt ein Neuanfang für die Zeit danach. Es ist nie irgendwie was, was dir bringt, wenn Chaos ausbricht, da bringt dir dein Gold gar nichts. Das musst du irgendwie überleben, aber danach hast du Gold und kannst damit was machen. Und wenn die Zeit nicht kommt, was ich hoffe, dann wird Gold weiter im Preis steigen, weil in Anbetracht dessen, der Schuldenorgie, in der wir uns befinden, wird der Goldpreis sein Ding machen. Also jetzt aufgrund von geopolitischen Gründen sowieso noch. Also das ist so der Grund, warum ich Gold habe. Ich bin aber auch super goldaffin, also schon immer. Mhm.
Lars, ist das Chaos, was Sebastian jetzt gerade angesprochen hat, das, wovor du Anleger warnen möchtest?
Nee, gar nicht. Anleger möchte ich davor warnen, dass sie meine bullische Grundthese für dieses Jahr jetzt vielleicht vergessen, weil wir mal ein paar Tage ein bisschen schwächer sind. Und ich glaube, ich muss den Disclaimer nicht vorweg schicken, dass das natürlich nur mein persönlicher Standpunkt ist. Vielleicht haben wir die Allzeithochs für immer gesehen und ab jetzt fällt der Aktienmarkt nur noch. Halte ich nicht für die wahrscheinlichste Variante, aber ich wollte es nur mal gesagt haben an dieser Stelle. Ich bin und bleibe bullisch. Ob wir eine Sommerflaute sehen, mich interessiert es eigentlich nicht. Ich werde weiterhin jede Korrektur kaufen. Ich habe noch im aktiven Depot einen gewissen Cash-Anteil. Ich habe vor allen Dingen schon seit Monaten, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, noch was in einem Geldmarkt-ETF. Da ist jetzt auch bald 3% vorne. Also das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht. Aber wie gesagt, Cash gibt was. Und ich werde diese Cash-Reserve in den nächsten Wochen auflösen. Von mir aus darf, ich weiß, haben wir jetzt vom Top, also während wir aufnehmen, vielleicht mal 3 oder 4% gemacht. Lass es von mir aus auch 7 oder 8 oder 9% werden. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob wir da hinkommen. Ja, Timo guckt schon mal im Hintergrund. Also sicherlich im Tech-Index, nee, wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt natürlich zuletzt die Quartalszahlen von Nvidia ganz positiv waren. Also da soll man sich jetzt mal keine Sorgen machen. Und dass während die Kurse fallen, dass dann die Nachrichten natürlich dazu passen, dass wir jetzt zum Beispiel in Großbritannien gesehen haben, die Inflation ist nicht so schnell gesunken, dass wir in den im FED-Protokoll gehört haben, dass offensichtlich einige FED-Mitglieder sich sogar für eine Zinserhöhung ausgesprochen haben. Ja, meine Güte, der Markt musste von Zinssenkungen jetzt ertragen, dass einige dafür sind, sie die Zinsen einmal zu erhöhen. Ja, das sind, wenn man so will, 8 Zinsschritte. Und was macht der Markt? Hustet ein klein bisschen, weil er sagt, das war aber auch eine schöne Rallye. Also bitte jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und aktive Anleger dürfen meines Erachtens diese Korrektur, von die ich weder Tag noch punktgenau bestimmen kann, nutzen, um in den Sektoren, in denen sie die ganze Zeit überlegt haben, na, möchte ich da nicht mal rein, dann nochmal zuzugreifen. Also gerade für dieses Jahr bis in die Wahl, ich glaube, das dritte Quartal wird sehr stark, das vierte Quartal wahrscheinlich auch. Aber nehmen wir einfach mal die US-Wahl als Jahreshöhepunkt, was die Unterhaltung angeht, ja sowieso, aber vielleicht auch so in Richtung der Aktienkurse. I'm bullish, buy the dip.
Kann ich nichts anfügen. Richtig, recht hat er der Mann.
Ich könnte noch anfügen, ich hab tatsächlich gerade mal hier, deswegen musste ich auch die Brille aufsetzen, weil, ach, alter Mann, ich kann das mittlerweile nicht mehr ohne Brille lesen. Habe ich nach den Kursen geschaut und wir hatten ja in der letzten Woche das Thema die meistgehasste Rallye. Und tatsächlich ist es jetzt höchstwahrscheinlich die meistgehasste Rallye, also zumindest für diejenigen, die da bei 19.800 beim Hang Seng eingestiegen sind und jetzt bei 18.700 irgendwie stehen. Mal schauen.
Ja, aber das sieht super, auch charttechnisch sieht super aus. Muss man wirklich sagen, der Hang Seng hat genau von dem Punkt, wo er sollte, also ist von der vom gleitenden Durchschnitt zur Oberseite abgeprallt. Das sieht, selbst bei Bitcoin ist es genau so gelaufen. Heute nicht das Thema und wir müssen ihn auch nicht überall reinschieben. Aber das ist eine geordnete Korrektur, die gehört einfach dazu, damit Notierungen nicht überhitzen.
Mhm. Okay. Selbst mit so Tageskerzen von so -2, -2.5%? Also, weil da könnte man ja jetzt schon irgendwie fragen, ja gut, also bei einem Index, okay, jetzt ist natürlich der Hang Seng in einer komplett anderen Verfassung als jetzt beispielsweise der S&P oder der Dow Jones.
Also Sebastian und ich meinten sicherlich nicht, dass man jetzt für die Jahresendrallye die chinesischen Aktien übergewichten soll. Nur wer in der letzten Woche unseren Gedanken zu dieser meistgehassten Rallye folgen konnte, für den ist natürlich dann, ja, du kannst nicht weiter steigende Kurse und gleichzeitig, ich bin billiger reingekommen, für den ergibt sich eben in einer Korrektur die Möglichkeit. Und wenn wir uns die einzelnen Aktien anschauen, JD oder Alibaba oder was auch immer, ja, wenn man das wollte, dann will man da ja eine Korrektur haben. Genauso wie, ich habe zwei Fragen bekommen zu LVMH. Ja, wenn man die billiger haben wollte, dann muss man auf eine Korrektur warten. Und jetzt kosten die halt nicht mehr 850, sondern 750. Und wenn man dann sagt, ja, aber jetzt sind sie ja gefallen, eigentlich will ich sie doch nicht haben, können wir gerne einen eigenen Punkt mal zu machen. Aber das wird dann ein ganz schwieriges Unterfangen an der Börse. Und das sage ich ohne jeden Hohn und Spott. Das ist auch immer eine Herausforderung. Aber wenn du was haben willst, ist es schon schön, wenn du es günstiger bekommst.
Da hilft nur die innere Überzeugung, dass man von was. Und viele sind ja auch wankelmütig und eben nur überzeugt, wenn es steigt. Aber wenn es dann zurückkommt, dann ist es doch in der Korrektur, vielleicht verliere ich Geld. Aber so macht man langfristig Geld. Nur so.
Das ist ein wunderbarer Titel. So macht man langfristig.
Wir machen einen eigenen
Geld.
Kurs. Zumindest der Verkäufer des Kurses verdient ja in der Regel Geld.
So macht man langfristig Geld.
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Schreiben wir uns runter.
Das hat sich Günther ja auch gedacht, als er damals
bei Red Millionär Flag Number One.
So macht man langfristig Geld. Na gut, aber mit Ethereum konnte man diese Woche ja auch ein bisschen Geld machen. In der letzten Woche habe ich hier noch gesagt, ja, also wann haben wir aufgenommen? Freitagmittag. Und da sah es tatsächlich, also aus meiner Sicht, kurzfristig nicht so schön aus, der Chart. Und dann halt übers Wochenende, ich glaube am Samstag kam das Gerücht, dass die Ether-ETFs jetzt doch eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, zugelassen zu werden, hat ein Bloomberg-Analyst getwittert oder einen Artikel geschrieben, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam die Nachricht raus, Ethereum ziemlich stark innerhalb von 48 Stunden um 20% gestiegen. Wow. Und ja, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam dann tatsächlich auch die Meldung raus, dass die SEC die Anträge genehmigt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, Ethereum, ist das jetzt dadurch, dass die Zulassung schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist, ist das jetzt so ein Sell-the-News-Event oder war dieser Ausbruch, der jetzt ziemlich dynamisch vonstatten ging, ist das jetzt etwas, wo man die These aufstellen kann, ja, das hat eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, eine sehr, sehr gute Chance, dass das noch weitergeht, möglicherweise sogar auf neue Allzeithochs?
Ich muss euch mal ganz kurz, bleibt mal bitte dran. Oh, warte mal, ich zeig euch mal.
Okay, also für die Podcast-Hörer, Lars ist aufgestanden.
Was Gary Gensler gemacht hat, nachdem er den Anruf bekommen hat, nämlich in diesem Bloomberg-Artikel stand es ja auch drin, Joe Biden möchte nicht als der Präsident gelten, der die Kryptobranche unter Druck setzt. Und dem Vernehmen nach hat man dort angerufen und hat Gary Gensler erklärt, das geht so nicht. Ja, wir können hier nicht, Trump hat gesagt, und das hat ihm offensichtlich in Umfragen Votings gebracht, Kryptobranche und nicht zu sehr regulieren und man muss neue Dinge auch akzeptieren. Und da hat Joe Biden, schnell wie er ist, im Kopf gesagt, ja, dann sage ich Gary Gensler einfach Bescheid, der Ether-ETF. Und Gary Gensler, ich bin mir so sicher, der wollte das nicht. Und dann kam der Anruf und hat er so gemacht. Und dann hat er gesagt, du musst deinen Job behalten.
Also für
das
alle,
ist so bitter. Aber ich meine, selbstverständlich ist die SEC ist eine unabhängige Aufsichtsbehörde. Also wird es nicht gekommen sein. Dem Bloomberg-Analysten nach war es allerdings ein Hinweis, wir wollen den haben. Und jetzt wird er kommen.
Ganz kurz noch für die Podcast-Hörer, für die muss man jetzt möglicherweise nochmal auflösen. Die haben das nicht im Bild gehabt. Du hast in ein Kissen reingeschrien. Als Gary Gensler.
Genau. Ja, genau. Also das muss ein harter Moment für ihn gewesen sein. Selbstverständlich, wir hätten es sowieso zugelassen. Dazu muss mich keiner anrufen. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt von 2 Stunden von 20% auf 95% gestiegen. Vielleicht hat die SEC es auch einfach eingesehen. Also ich glaube, ich bin allerdings auch investiert, sowohl in Bitcoin als auch in Ether. Ich glaube, dass wir eine ähnliche Entwicklung sehen könnten hin zu der Zulassung. Ob dann so ein Buy the News oder Sell the News Event kommt, we will see. Können wir uns damit beschäftigen. Das ist grundsätzlich mal was Positives. Wahrscheinlich werden es nicht die gleichen Summen sein, die in Bitcoin laufen. Ja, wahrscheinlich wird es sogar deutlich weniger, aber das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Es kann nur bullish sein. Das ist jetzt in diesen Kursen auch enthalten, aber die Frage war ja, neue Allzeithochs in Sicht? Absolut. Die werden wir in diesem Jahr sehen, davon bin ich überzeugt.
Das ist eine Prognose.
Hallo, das ist ja, wir sind eigentlich auch nicht mehr so weit weg, dass man jetzt hier dafür mir einen Prognosepreis geben muss.
Ja, ein bisschen Strecke ist noch, aber Sebastian, dir ist das völlig wurscht, oder?
Nö, wurscht nicht. Ich bin echt investiert bei Ethereum, aber ich sag mal so, wenn wir Bitcoin spiegeln, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir hier ein ähnliches Verhalten sehen. Die Frage ist, wie viel Geld geht in Ethereum rein? Und da gibt es ja Prognosen von 1 Milliarde bis 50 Milliarden. Und die, also da wird sich dann einfach zeigen, ist Ethereum genauso populär wie Bitcoin und wollen das jetzt auch die Vermögensverwalter und alle haben? Oder sagen sie, ich habe einen Bitcoin und ich brauche jetzt nichts aus der zweiten Reihe. Also das ist jetzt so meine einfache Einschätzung. Aber ich bin jetzt nicht so tief im Thema, dass ich jetzt hier eine riesen Analyse abgeben könnte bei Ethereum. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bin gleich wieder dabei bei Gold.
Ja, okay. Können wir jetzt auch...
Man kann bei Ether ja auch noch sagen, der Markt ist natürlich klein und die Wall Street ist ja nicht nur, wir wollen aber langfristig diversifizieren in Basiswerte, die möglicherweise von einer steigenden Geldmenge profitieren, sondern sind ja auch wie Piranhas, wenn sie Blut riechen. Wenn irgendwo Squeeze, ein kleiner Markt da ist, dann wird sich auch immer jemand draufschmeißen und sagen, hey, ja, dann lass uns doch mal schauen, was wir da rausquetschen können. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass insbesondere im Vorfeld, ja, die Käufe bei haben ja dann schon quasi in Erwartung der Zulassung stattgefunden bei Bitcoin. Wenn das bei Ethereum auch der Fall wäre, ich habe jetzt Analysen gelesen von 5.000 bis 6.000 US-Dollar noch in diesem Jahr, nämlich dann, wenn sich das die Ratio Ethereum-Bitcoin oder Bitcoin, Ethereum, kann man sehen, wie man will, in Richtung der Extremwerte bewegt. Wir hatten ja schon mal Marktphasen, wo Ether besser gelaufen ist als Bitcoin. Und wenn wir da wieder in Richtung der Hochs gehen, dann entspräche das bezogen auf aktuelle Notierung von Bitcoin einem Kursziel von 5.000 bis 6.000 Euro in Ether. So.
Ich habe übrigens den genauen Wortlaut von Gary Gensler erhalten, als ich vorhin mit ihm telefoniert habe. Das machen wir ja regelmäßig, Gary und ich. Er hat mir den genauen Wortlaut mitgeteilt. Also Biden hat ihm gesagt, du Gary, pass auf, ich stelle das Seed-Kapital zur Verfügung für die ganzen ETFs und deswegen wäre es schon ganz nett. Nein, das können wir eigentlich, das können wir eigentlich streichen. Egal. Also, letztes Thema Gold. Sebastian, geht die Rallye weiter? Die Frage hast du mitgebracht.
Genau, die Frage habe ich für euch auch mitgebracht, weil mich interessiert, geht die aus eurer Sicht weiter? Habt ihr Kursziele? Weil Gold, Montag hatten wir neues Allzeithoch erreicht, 2450 Dollar pro Unze, dann kleine Korrektur, mal ein Huni weniger, aktuell so, kurzer Zeitstempel mal mitgebracht, Freitagmittag stehen wir so bei 2340 Dollar herum, also nicht der Rede wert. Und in meinen Augen, Gold ist also brutal stark. Also wenn man mal schaut, wie sich Gold entkoppelt hat, auch von den Realzinsen oder wie die Käufe sind, auch von den Notenbanken, gerade aus den Schwellenländern. Oder wie die Investoren momentan, das ist ja auch ein interessanter Fakt, die sind ja gar nicht investiert. Also die ganze Rallye ging ohne die großen Investoren. Die sind nicht in ETFs drin, die sind auch in ihren Family Offices nicht drin. Und trotzdem ist Gold so unglaublich stark und hat sich von allen Bedingungen, die wir früher als gegeben erachtet hatten, komplett entkoppelt und zieht einfach nach oben durch. Also für mich ist das wirklich eine extreme Stärke, wie ich seit 20 Jahren in der Zeit investiere ich schon, oder so lange investiere ich schon in Gold, nie gesehen habe. Und deswegen muss ich sagen, ich bin positiv gestimmt. Wir können jetzt auch mal eine Konsolidierung sehen oder auch eine Seitwärtsbewegung. Aber dass wir in diesem Jahr schon noch deutlich höhere Kursziele sehen, dass wir Kurse um 2500 Dollar sehen, im nächsten Jahr noch mehr, das halte ich für sehr realistisch. Das hatte ich auch in einem aktuellen Video mal besprochen. Das ist jetzt auch gerade online. mal so tiefer reingegangen in Gold, aber ich bin da ultra positiv gestimmt, was Gold gerade angeht, vor allem, weil sich so, ja, man könnte sagen, emanzipiert hat von allem, was früher den Goldpreis nach unten gezogen hätte, interessiert jetzt nicht mehr. Und da ist einfach eine innere Stärke dahinter, die den Goldpreis massiv antreibt. Und deswegen gebe ich euch die Frage mal weiter. Ich bin eh positiv gestimmt, aber wie ist eure Einschätzung dazu?
Ja, man muss schon sagen, du bist ja richtig mutig, dass du hier nochmal ein Kursziel 4% über den aktuellen Notierungen rausballerst. Also Hut ab. Ich habe dich immer für einen konservativen Investor gehalten. Nee, also dies, ich würde sogar noch weiter gehen. Ich habe selber eingestanden, ich mache ja so Jahresausblicke für die Leser. Und da war, also mein Kursziel ist da schon erreicht. Ich bin aber auch aufgrund der gleichen Umstände, die Sebastian gerade besprochen habe, bullischer. Habe auch im Bereich Goldaktien deswegen nochmal zugelegt, weil schlicht und einfach diese, es ist nicht die most hated Rally in dem Fall, sondern sie ist einfach so, geht an allen vorbei. Das spekulative Kapital ist da noch nicht drin. Insbesondere derjenige, der sich normalerweise schnell locken lässt, der interessierte Privatanleger, wenn der steigende Kurse sieht, dann ist er oft, steigt er da auch mit ein, auch nicht. Das heißt, wenn wir uns die Zuflüsse anschauen, dann ist da noch einiges auf der Oberseite. Ich finde es außerdem, wir haben jetzt mal die Hochs gehalten. Das ist mittelfristig auch ein technisches, starkes Signal. Von daher würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen. Es würde mich persönlich nicht überraschen, wenn wir in diesem Jahr auch noch die 2,6 sähen. Und ich finde, die aktuelle Korrektur, die wir jetzt, Korrektur, also mal $100 gefallen, ja. Finde ich interessant. Es sieht in vielen Minenaktien interessant aus. Hier ist das letzte Kapitel für dieses Jahr meines Erachtens auch noch nicht geschrieben. Und wir sind jetzt auch von den Niveaus aus, die unter technischen Aspekten nicht mehr unterschritten dürfen, werden dürfen, ja, damit das Bild sich wieder deutlich eintrieb. Da sind wir jetzt auch ein gutes Stück rübergegangen. Nächstes Mal können wir es gerne mit draufnehmen. Auch der kleine Bruder Silber hat sich nach oben hin befreit. Also ich bin bullisch und es sind noch so wenig bullisch, dass ich mich in dem Lager sehr wohl fühle.
Ich gebe noch mal eine letzte Abschlussfrage mit rein, und zwar ein bisschen Kontext. Der Ronald-Peter Stöferler hat gesagt, dass Gold tatsächlich so eine Art Emerging Markets Play auch ist. Wegen dem Hintergrund, dass sich China und auch andere Emerging Markets, also ich sage jetzt einfach mal der globale Süden, BRICS Plus als Stichwort, dass die sich unabhängig machen wollen vom Dollar, weil wir haben ja gesehen im Kontext Russland-Ukraine, dass der Dollar tatsächlich also auch als Waffe von den Amerikanern eingesetzt wird. Und das war jetzt nicht nur bei Russland-Ukraine der Fall, das war schon öfter der Fall. Und dass die sich deswegen also insbesondere die Notenbanken verstärkt mit Gold eindecken und der Westen, die westlichen Investoren, Lars hat es ja auch ausgeführt, Sebastian, du im Wesentlichen auch, die sind also entweder wenig investiert bis gar nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wenn das tatsächlich so ist, dass die Goldnachfrage, der Goldpreis aktuell eher durch die Notenbank-Nachfrage aus den Emerging Markets getrieben wird, was macht denn da aktuell der Westen? Also setzen die dann aktuell eher auf Krypto und machen damit eigentlich eine viel bessere Performance?
Nee. Also meinst du jetzt westliche Staaten? Also meinst du westliche Zentralbanken?
Die westlichen, nicht die westlichen Zentralbanken, also die westlichen Investoren. Machen die möglicherweise nicht aktuell mehr richtig, weil sie halt den Goldanteil eben halt nicht so hoch gewichten und vielleicht aktuell mehr dann auf Krypto setzen?
Also ob sie es richtig machen, das kannst du erst hinterher sehen. Also ob man im Leben erfolgreich war, das beurteilen letztlich die Erben. Aber man muss schon sagen, du hast in China natürlich extremes Kaufinteresse auch aus Zentralbanken, auch die Zentralbank des globalen Südens. Du hast in China aber mittlerweile im Privatanlegerbereich auch Kaufinteresse, weil der Aktienmarkt nicht gut läuft. Der kommt langsam ins Rollen wieder, der Immobilienmarkt schlecht ist. Und dann die Frage ist, ob massenhaft Leute im Westen jetzt wirklich Krypto gekauft haben. Also wenn ich jetzt die letzten 5 Jahre nehme oder auch seit Bitcoin, ja, klar, der Bitcoin hat die bessere Performance, aber es ist eine hochvolatile Anlageklasse. Und Gold, finde ich, hat eine ganz andere, also eine ganz andere Berechtigung. Gold ist eine Absicherung. Der Bitcoin, ich bleib dabei, das ist eine Schönwetteranlageklasse. Das ist für mich kein Schutz. Also vielleicht wird sich das noch zeigen. Wir werden noch einige Rezessionen sehen. Wir werden auch noch größere Krisen sehen. Wir werden sehen, wie sich die Kryptowährungen dann verhalten. Aber Gold ist da die ultimative Versicherung. Also ich bin da auch nicht im Entweder-Oder-Lager. Ich finde beides gut. Auch wenn ich jetzt einen geringen Kryptoanteil habe, der jetzt so ganz langsam ausgebaut wird. Und ja, da war ich bestimmt auch spät oder zu spät dran, das gebe ich auch offen zu. Aber es war für mich nie entweder oder. Es ist auch nicht entweder Aktie oder Immobilie. Das ist für mich eine Anlageklasse, die ich mehrere Anlageklassen, die ich kombiniere, zu einem soliden, langfristigen Depot, wo ich mir einfach keine Sorgen machen muss. Und eigentlich macht es der richtig, der es richtig kombiniert und mehrere Sachen zusammenmischt, als alles auf eine Karte.
Ich habe das jetzt auch, ich muss sagen, diese Tendenz bei Notenbanken sehen wir ja schon ein bisschen länger. Und das ist eine, die Frage mit der Rallye deutet eigentlich eher darauf hin, was macht Gold so im Laufe der nächsten Monate, im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre. Diese übergeordneten Tendenzen, dass China aus dem Dollar divestiert, das ist ja etwas, was wir sehen. Und das wird sicherlich auch nicht überwiegend in den Goldmarkt fließen. Also wenn wir uns die Anleihebestände Chinas anschauen, dann kann das nicht in Gold fließen. Dafür ist der Goldmarkt viel zu klein. Interessanter finde ich einfach den Gedanken, wie sich Gold auch gegenüber dem, ja, dem die starker Dollar, schwacher Dollar, das hat in der Vergangenheit hin und wieder auch zum Einfluss im Goldmarkt geführt. Jetzt hast du den Eindruck, Gold konnte frei von jeglichen Korrelationen, ist trotzdem gestiegen. Und nochmal, wir haben 7 Zinssenkungen ausgepreist. Das sollte den Goldpreis normalerweise sowas von unter Druck setzen. Und er steht da oben. Da muss irgendeine organische Nachfrage sein, von wo die kommt. Wen interessiert? Es ist einfach eine breite Nachfrage, aber es ist eben noch keine spekulative Nachfrage. Und dass so eine Rallye, über die wir dann sprechen, wird ja auch irgendwann wieder abverkauft. Langfristig, darüber macht man sich ja dann Gedanken, wenn wir mal eine Kursspitze sehen, so wie 2011 vielleicht, also als sich Gold mal eben, ich glaube in der Spitze, ja, Silber hat sich glaube ich verfünf- oder versechsfacht, Gold verdreifacht von $700 auf $2,100. Also können wir doch drüber reden, wenn Gold mal jenseits der 3 oder 3,5 notiert, ob das alles, wie weit die Rallye noch gehen kann. Aber noch sind wir ja die einzigen drei neben einigen Dauerbullen, die überhaupt über eine Goldrallye sprechen. Und das ist ein gutes Zeichen.
Das sehe ich genauso. Da ist YouTube und Social Media ein guter Indikator.
Und jetzt mache ich alles wieder kaputt. Zinsen oben, Gold oben, Aktien oben, Krypto oben. Da kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.
Aber ja, Gold oben...
Spätestens jetzt sollte man...
Ich muss leicht eingreifen, Timo. Gold ist optisch oben, aber von den Bewertungen her zu anderen Anlageklassen immer noch extrem unterbewertet. Und wenn du im Goldspektrum reinschaust, Lars hat es vorhin erwähnt, die Goldminenaktien, die sind noch krasser unterbewertet, also auf historischen Tiefständen. Also ja, da haben wir ein Allzeithoch erreicht, aber bewertungsmäßig sind wir immer noch extrem weit unten.
Im Gegensatz. Und ich habe vorletzte Nacht habe ich geträumt, dass Silber bis 2026 auf $75 steigt. Da wird Gold wahrscheinlich dann auch höher notieren als heute.
Ja, das kannst du am Gold-Silber-Verhältnis ausrechnen, je nachdem, was dann liegt.
Ja, genau. Also wenn Gold dann auch auf $75 notiert, das wäre...
dann mache ich einen
Klatsch. Dann hat Elon noch den Kometen gefunden mit Gold drauf. Ja, das stimmt.
Gut, machen wir an dieser Stelle Schluss, würde ich sagen. Also vielen, vielen Dank euch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
Bye, bye.
Bis dann.